das Erste, was wichtig ist, wenn ich ein junger Christ werde, dass ich lerne zu atmen. Man sagt, dass das Atmen der Seele unser Gebet ist. Und das müssen wir üben. Habt ihr euren Atem auch geübt? Der kommt. Kommt das Beten auch? Also ich denke, dass das Üben wichtig ist. Warum? Weil wir es nicht gewohnt sind, dass unsere Seele atmen muss. Wir wissen zwar, dass es bei uns ganz selbstverständlich und natürlich ist, es kommt von selber, ja? Aber es kommt von selber, weil es irgendwo mal so eingeübt worden ist, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Wir können auch mitdenken, aber dann denken wir wieder was anderes und es läuft weiter. Bei dem Gebet ist es anders. Da müssen wir wirklich Übung und immer wieder Praxis an den Tag legen, damit dieses Gebet selbstverständlich wird, ganz automatisch kommt. Wenn irgendetwas passiert in meinem Leben, zack, bin ich gleich mit meinem Herrn in Verbindung und rede mit ihm und denke mit ihm. Aber dazu braucht es Übung. Im letzten Jahr haben wir in der Gemeinde gesagt, das ist unser Schwerpunkt, dass wir über Gebet nachdenken. Und da sind uns ja interessante Dinge eingefallen. Wir haben Gebetsabende gehabt, wo relativ viele Leute von uns da waren. Wir haben Gebetszellen gegründet, von denen viele auch einigermaßen gut und sehr gut funktioniert haben. Wir haben Gebetsbriefe rausgelassen, die hoffentlich auch gelesen worden sind. War viel Arbeit, bis die fertig waren. Und vieles haben wir auch nicht gemacht. Wir haben zum Beispiel keine Gebetsnacht veranstaltet. Steht in der Bibel drin, dass sie durch die Nacht gebetet haben, als Paulus zum Beispiel, beziehungsweise Petrus im Gefängnis war. Oder ein Gebetsfrühstück haben wir auch noch nicht veranstaltet. Können wir aber alles noch machen. In diesem Jahr kommt ein neuer Schwerpunkt, nämlich der zweite. Wie könnten wir diesen Schwerpunkt mit einem G beginnen? Ich schreibe jetzt mal Gottes Wort lernen. Denn mit dem Wort Gottes umzugehen, hat etwas mit Lernen zu tun. Auch wenn manche den Eindruck haben, dass das weh tut, wenn man lernen muss. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist ein Gerücht. Ja. Was man machen muss, ist lesen. Das muss man schon. Und lernen, sich damit auseinandersetzen, es mir zu eigen machen. Und das ist der Schwerpunkt in diesem Jahr. Wir haben gesagt, dass die Bibel neu lieb gewinnen. Das ist unser Motto. Die Bibel neu lieb gewinnen. Die Frage ist, geht das überhaupt? Kann man die Bibel lieb gewinnen? Also ich finde, in der deutschen Sprache ist es etwas schwierig, denn im Deutschen kann ich Personen lieb gewinnen, aber Sachen eigentlich weniger. Also meine Frau liebe ich und meine Kinder und euch, mein Hund, der leider schon im Himmel ist. Ja, sowas. Aber jetzt eine Sache. Also im Englischen ist es auf jeden Fall einfacher. Ja, im Englischen ist es auf jeden Fall einfacher. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, haben wir denn die Bibel nicht lieb? Dann würdet ihr wahrscheinlich antworten, aber Bruno, natürlich haben wir die Bibel lieb. Was immer das auch heißen mag. Also natürlich haben wir die Bibel lieb, ja? Oder wenn ich euch fragen würde, wissen wir denn nicht, dass die Bibel der Kompass unseres Glaubens ist? Und dann würdet ihr antworten, aber selbstverständlich, Bruno, das wissen wir doch, dass die Bibel der Kompass unseres Glaubens ist, den wir immer wieder brauchen, um die Richtung auch festzumachen, auf der wir gerade unterwegs sind. Die Frage, die uns in diesem Jahr ein bisschen bewegen soll, ist, wie groß ist denn unsere Liebe zu dem Wort Gottes, zu Gottes Wort? Kann man das messen? Wenn wir es nicht messen können, dann ist es unsinnig, dass wir anfangen, das zu intensivieren. Wir müssen ja irgendwo gucken, wie können wir herausfinden, dass wir im nächsten Jahr die Bibel lieber haben als im letzten Jahr. Also ein Faktor, der das bestimmen kann, ist, glaube ich, der Gebrauch der Bibel. Ich nehme die Bibel in die Hand, ich schlage sie auf, ich fange an, darin zu lesen, mir Gedanken darüber zu machen, mich auszutauschen. Ich höre, wenn Leute über die Bibel reden. Wie häufig und wie intensiv ich das mache, das kann, glaube ich, ein Hinweis sein über meine Liebe zu der Bibel. Natürlich kann jeder von uns sagen, naja, jeden Sonntag, wenn wir hier zusammenkommen, dann hören wir ja Bibel. Oder? Wie viel Bibel hören wir eigentlich jeden Sonntag, wenn wir im Gottesdienst sind? Wo kommt da überall Bibel vor? Wäre mal interessant nachzudenken. Also wenn es nach mir ginge, ja, dann würdet ihr noch viel, viel mehr Bibel bekommen. Dann würdet ihr eine Lesung aus dem Alten Testament bekommen jeden Sonntag, eine Lesung aus den Evangelien, eine Lesung aus den Briefen und dann kommt auch der Predigtext noch dazu. Aber als ich versucht habe, das einzuführen, dann, das wird ein bisschen zu viel. Dann wissen wir am Anfang gar nicht mehr oder am Ende gar nicht mehr, was du am Anfang gesagt hast. Und da ist natürlich auch was dran. Ich würde es aber trotzdem versuchen. Die Sache ist, wie sieht es denn mit deinem Bibelgebrauch aus, wenn nicht Sonntag ist? Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag. Kommt die Bibel da noch vor? Wie häufig? Oder mal ganz anders gefragt. Hast du eine eigene Bibel? Wer hat eine eigene Bibel? Da habe ich meinen Namen vorne reingeschrieben, damit, wenn sie verloren geht, jeder weiß, das ist die Bibel von mir. Also es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, wenn du noch keine hast, ich schaffe mir eine eigene Bibel an. Das ist meine Bibel. In der werde ich jetzt versuchen, so richtig mal zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Und da kann ich mir auch Notizen machen mit dem Bleistift oder wegen mir auch mit dem Kuli. Oder ich kann was unterstreichen oder etwas bunt malen, wo mir etwas ganz wichtig ist. Nicht jede Stelle ist mir gleich wichtig, aber die, die ganz wichtig sind, da arbeite ich drin. Müsst ihr mal schauen. Es gibt da Leute, wenn du deren Bibel siehst nach einigen Jahren, die sieht ziemlich zerflettert aus und da sind Striche und Farben und das weiß ich nicht alles drin. Aber das ist ein gutes Zeichen. Da hat sich jemand mit der Bibel sehr intensiv auseinandergesetzt. Und diese Frage muss natürlich heute kommen, wer hat denn die Bibel schon mal ganz gelesen? Das könnte ja auch ein Ausdruck davon sein, wie lieb ich die Bibel habe. Wobei ich jetzt nicht meine, dass ihr jetzt anfangt bei Genesis 1,1, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann systematisch durchlest durch das Alte Testament in das Neue Testament und dann seid ihr bei Offenbarung Kapitel 22, 21 und dann heißt es da, Maranatha, komm Herr Jesus, wir segnen euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Punkt. Dann ist die Bibel zu Ende. Ich meine nicht, dass ihr das so stringent durchlesen müsst, sondern ihr könnt mal hier ein Stück lesen, mal da, aber mit dem Ziel, dass ich irgendwann mal wirklich alles gelesen habe. Das wäre doch was. Wäre auch ein interessantes Ziel in dem Jahr, wo wir die Bibel neu liebgewinnen wollen. Natürlich gibt es jetzt ein Problem bei dem einen oder anderen von uns. Und das sehe ich auch. Und das ist ein großes Problem. Nämlich das Problem, dass nicht jeder lesen kann, nicht jeder gut lesen kann. Und deswegen ist Lesen für ihn etwas sehr Mühsames. Was machen wir jetzt? Jawohl. Preis den Herrn. Es gibt so etwas wie eine Hörbibel. Das ist auch gut für die, die sehr beschäftigt sind, viel mit dem Auto unterwegs sind. Die können die Hörbibel einfach in den CD-Player reintun und hören, anstatt selber lesen. Und die, die nicht richtig lesen können, denen das immer noch sehr schwierig ist, die können in diesem Jahr hingehen und können sagen, ich brauche nicht warten, bis ich gut lesen kann, sondern ich kann mir einfach eine Hörbibel anschaffen und höre die Bibel von Anfang bis Ende durch. Das wäre doch ein interessantes Ziel. Ihr merkt schon, wenn wir davon sprechen, dass die Bibel etwas ist, was wir liebgewonnen wollen, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Dann müssen wir sie gebrauchen. Wer sagt, dass die Bibel für ihn wichtig ist, dass er sie sehr schätzt, das sind andere Worte für Liebe, ja, aber nicht da reinschaut oder sehr wenig reinschaut, was ist mit dem? Der redet zwar viel über die Bibel, aber im Grunde weiß er wahrscheinlich nichts oder nicht viel oder nur die Hälfte. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, gestern habe ich noch nichts gewusst und heute weiß ich schon die Hälfte. Heute bin ich schon halb gebildet. Ist das ein Fortschritt, halb gebildet zu sein? Nicht wirklich. Halb gebildet zu sein ist nicht wirklich. Und das Ziel sollte wirklich sein, dass wir gut gebildet sind, nicht nur halb gebildet. Halbwahrheiten sind auch sowas, es ist keine ganze Wahrheit, es sind nur Halbwahrheiten. Also, da sollten wir drauf zugehen. Das Problem, wenn wir nicht mit der Bibel umgehen, ist nämlich folgendes. Das ist wirklich ein Problem für Christen. Wenn sie sagen, ich bin Christ, aber sie gehen nicht mit der Bibel um. Warum ist das ein Problem? Ich kann doch beten. Ja. Aber das Problem ist, je weniger ich die Bibel kenne, desto weniger kenne ich eigentlich Gott, der die Hauptperson der Bibel ist. Jedenfalls der hebräische Gott, der Gott aus der Bibel, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Den können wir nur aus der Bibel heraus kennenlernen. Die Bibel ist der Ort, an dem wir wirklich Gott erkennen. Es heißt, er offenbart sich darin, er zeigt sich darin. Das heißt, wenn wir manchmal darin lesen, dann macht es auf einmal Klick, da geht irgendwie ein Licht auf oder ein Vorhang oder was auch immer und wir spüren auf einmal, wir haben wieder etwas mehr begriffen von dem, was wir Gott nennen. Wo wir sagen, das ist eine Person, das ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, das ist der Erlöser. Aber wir können ihn wirklich nicht kennenlernen, richtig, wenn wir uns nicht mit der Bibel auseinandersetzen. Und das wollen wir in diesem Jahr besonders stärken, besonders fördern. Und ich hoffe, wir sind alle bereit dazu. Ich hoffe, wir sind alle in der Lage dazu, uns diese Mühe anzutun. Denn das wird bedeuten, dass wenn wir das ernst nehmen, wir das Problem haben, unser Terminkalender ist eigentlich schon voll. Die 24 Stunden eines Tages sind alle schon durchgetackert, ja? Es wird aber nicht anders gehen, es ernst zu nehmen und ein bisschen was von den 24 Stunden pro Tag zu investieren. Den Mut müssen wir aufbringen. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Und dass uns das vor allen Dingen gemeinsam gelingt. Die Juden, die haben eine ganz verrückte Art, mit der Bibel umzugehen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Was machen die Juden mit der Bibel? Also ihren Kindern bringen sie zum Beispiel bei, indem sie so Buchstaben machen und sie mit Honig bestreichen, dass man daran lecken kann, um zu spüren, wie süß das Wort Gottes ist. Das ist eine interessante Feststellung, mit den Sinnen zu spüren, wie süß das Wort Gottes ist. Aber was sie wirklich machen, diese verrückte Art ist, sie lernen die Bibel auswendig. Stellt euch mal vor. Wenn nicht die ganze, aber doch in großen Teilen. Und ich muss euch ehrlich sagen, meine Liebe geht nicht so weit, dass ich die Bibel tatsächlich auswendig kann. Was ich allerdings auswendig kann, ist der Psalm zum Beispiel, den wir am Anfang dieses Gottesdienstes gesprochen oder gebetet haben. Wisst ihr noch, welcher Psalm das war? Also ich habe die Luther-Übersetzung noch gelernt. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust an dem Gesetz, an der Tora, an dem Alten Testament des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und dann heißt es, der ist, wie ist der? Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Jetzt müsste man eigentlich hingehen und müsste sich mal hinstellen, ein bisschen breitbeinig, die Augen zumachen und mal versuchen, sich vorzustellen, ich bin ein Baum. Und jetzt lasse ich meine Wurzeln in das Erdreich hineinwachsen und ich stehe fest. Das ist eine andere Art, die Bibel zu erleben. Diese Bilder in sich aufzunehmen. Der sich mit der Bibel intensiv auseinandersetzt, ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Der hat gar keinen Stress. Das geht von selber. Interessanterweise ist das ein Evergreen, ein Immergrün. Seine Blätter verwelken nicht. Haben die keine Jahreszeiten? Keine Ahnung. Also, ja, und was er macht, das gerät wohl. Ein tolles Bild. Und dann heißt es allerdings, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Aber der Weg des Gottlosen vergeht und der Herr kennt den Weg des Gerechten. Der Psalmist spricht hier von Lust am Gesetz. Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Lust hört? Schokolade. Ja? Lust in Form eines Heißhungers. Habt ihr schon mal Heißhunger gehabt? Ich habe mir sagen lassen, ich meine, ich kenne das von mir auch, aber ich war noch nicht schwanger. Schwangere Frauen haben das. Hin und wieder. Heißhunger. Auf saure Gurken oder Hering oder was weiß ich. Heißhunger. Auf sowas. Und, jetzt muss ich unbedingt Eiscreme. Ja? Unbedingt Schokolade. Ich könnte drin baden oder irgend sowas. Ja? Kann man sich vorstellen, dass man so Lust auf die Bibel hat? Also ich würde mal sagen, manche vielleicht schon. Ja? Aber wir sind natürlich sehr unterschiedlich und verschieden mit unseren Geschmäckern und auch mit unseren Heißhungergewohnheiten. Und das spielt letztendlich auch gar keine Rolle. Egal, wir wollen gemeinsam dahin kommen, dass wir, egal wie wir Lust oder wie es auch heißt, Freude oder Gefallen entwickeln, dass wir das gemeinsam tun. Weil es um unseren Herrn und Gott geht und weil es ihm gefällt, heißt es, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Nähe und Distanz sind ganz wichtig in der Psychologie. Nähe und Distanz. Nähe und Distanz ist auch ganz wichtig bei der Bibel. Ob ich die Bibel viel lese oder ganz wenig bis gar nichts, das hat eine Auswirkung auf mein Glaubensleben. Unbedingt. Und es hat nicht nur eine Auswirkung auf dein persönliches Glaubensleben, es hat auch eine Auswirkung auf unser Gemeindeleben. Es macht einen Unterschied, ob viele von uns in dieser Bibel, in diesem Wort Gottes leben und hier zusammenkommen, um Gott zu loben, oder ob viele ziemlich niedriges Niveau fahren in der Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Das macht einen Unterschied. Und das wollen wir fördern in diesem Jahr, dass wir gemeinsam uns die Bibel zu Herzen nehmen. Gemeinsam Wege suchen, wie können wir das in uns entfalten. Und das Schöne ist, wenn wir das gemeinsam machen, dass es auch einen Mehrwert hat. Es ist gut, wenn ich alleine in der Bibel lese und mir das etwas sagt. Aber viele, die das schon praktiziert haben, wissen, wenn wir das in einer Gruppe machen, und dann jeder mal aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive nochmal andere Gedanken dazu bringen, dann wird das Ganze noch wertvoller, noch aussagestärker, noch hilfreicher für mich. mich damit auseinanderzusetzen. Die Beschäftigung mit dem Wort Gottes lässt uns also wie ein Baum werden, der seine Wurzeln in die Erde wachsen lässt und fest steht. Er bringt Frucht, wie es Gott gefällt. Wie gesagt, Frucht bringen für einen Baum ist kein Stress. Das passiert einfach, das ist so, weil es in der Natur des Baumes steht, dass er Frucht bringt, wenn er nicht krank ist oder sonst ein Problem hat. Sonst ist das stressfrei. Und er ist, wie schon gesagt, interessanterweise das ganze Jahr grün, sagt der Psalmist. Und ich denke, der Psalmist will damit sagen, dass die Beschäftigung mit dem Bibelwort ganz positive Auswirkungen auf mein Leben hat. Es macht mein Leben ausgeglichener, stabiler, zuversichtlicher. Und auch im Umgang mit Herausforderungen hilft es mir, ganz anders damit umzugehen, weil dieses Wort Gottes eine Kraftquelle von Gott ist, die mir zur Verfügung steht. Wenn das Gebet das Atmen war, dann ist das Wort Gottes wie die Nahrung, die ich zu mir nehme. Am Anfang erst ein bisschen dünner, damit ich das auch gut verdauen kann. Und mit der Zeit werden die Brocken ein bisschen größer und fester. Aber ich brauche diese Nahrung, um darin zu wachsen. Man könnte auch sagen, dass es ähnlich ist wie mit dem Gebet. Man hat in der USA hat man eine Studie entwickelt und hat herausgefunden, dass die Menschen, die beten in ihrem Leben, gesünder leben wie die Menschen, die nicht beten. Ist interessant, oder? Und ich denke mir, dass das auch weiter fortzusetzen ist und man sagen kann, die, die sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, tun sich etwas Gutes für ihr Leben. Es hat positive Auswirkungen auf mein Leben, wenn ich mich mit diesem Wort auseinandersetze, denn ich setze mich mit dem lebendigen Gott auseinander. Und wenn um mich herum auch genug Gründe entstehen, wo ich anfange zu zweifeln, wo ich gar nicht weiß, wie das mit der Zukunft weitergehen kann, wo ich eigentlich nur Angst bekomme, dann sagt mir dieses Wort etwas anderes. Denn der hier zum ersten Mal am Anfang gesprochen hat und auch das letzte Wort am Ende haben wird, unser lebendiger Gott, er gibt mir Hoffnung, er gibt mir Zuversicht. Er sagt mir, verlass dich auf mich. Darum geht es. Mehr ist es eigentlich nicht in der Bibel. Verlass dich auf mich. Das soll uns gelingen. Das wünsche ich uns in diesem Jahr, wenn wir versuchen, Wort Gottes noch mehr lieb zu gewinnen.